Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Wusstest du eigentlich, dass die Uhr tickt?
für die Abgabefrist der Steuererklärung,
ja,
oder?
Ja, ich glaube schon, ja.
Also wenn ich das Finanzamt Freiburg-Stadt sehe, dann tickt die Uhr auf jeden Fall nicht bei der Bescheidkorrektur.
Ja, das könnte vielleicht daran liegen, dass dein Bescheid besonders prüfungswürdig ist und jetzt genau unter die Lupe genommen wird oder deine Erklärung, ja.
Ein Jahr gedauert, bis er überhaupt da war, um dann nochmal Einspruch einzulegen, aber naja.
Aber das, glaube ich, ist wirklich in manchen Finanzämtern. Wir hatten letztes Mal jemanden, der ist zu uns gewechselt von der Finanzverwaltung. Ja, habe ich ihn gefragt, warum bist du denn eigentlich gewechselt? Und dann meinte er, naja, das war irgendwie ganz komisch, da bin ich irgendwie versetzt worden zu einer neuen Stelle und dann sollte ich plötzlich Schenkungssteuerfälle bearbeiten. Und die lagen da schon jahrelang rum und keiner hatte sich drum gekümmert. Und das, ist, glaube ich, schon auch an manchen Stellen ganz schön Engpass. Aber das nützt ja nichts. Die Steuerpflichtigen müssen sich ja trotzdem an die Fristen halten und können jetzt nicht mit dem Argument kommen, ich muss ja auch so lange auf meinen Bescheid warten und verzögere deswegen meine Abgabe. Es ist nämlich tatsächlich der 31. Juli, ja, für die Steuererklärung 2025.
Ja, es rückt näher. Zumindest, wenn man abgeben muss, kommen wir gleich drauf und keinen steuerlichen Berater hat oder einen Lohnsteuerhilfeverein, weil dann, selbst wenn man abgeben muss, verzögert sich es dann zum 1. März 2027 fürs Jahr 2025. Aber lass uns vielleicht erstmal kurz klären, wer muss denn überhaupt eine Einkommensteuererklärung abgeben, weil es kann ja beispielsweise auch Angestellte treffen. Wenn ich jetzt nur einen ganz normalen Job habe, bin beispielsweise in der Steuerklasse 1, habe vielleicht noch ein paar Kapitalerträge, dann muss ich nicht abgeben. Also Millionen Menschen in Deutschland müssen gar keine Steuererklärung abgeben. Und wenn sie abgeben wollen, haben sie für 2025 noch bis Ende 2029 Zeit, also noch sehr, sehr lange. Aber es kann natürlich auch sein, dass man es als Angestellter abgeben muss. Ich meine, die häufigsten Fälle sind beispielsweise, wenn man verheiratet ist, beide Partner arbeiten und mal die Steuerklassenkombination 3 und 5 oder 4 mit Faktor oder man hat Lohnersatzleistungen erhalten, also Kurzarbeitergeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld von mehr als 410 Euro oder man hat einen Job gehabt in der Steuerklasse 6. Minijob ist da ausgenommen, solange es ihn noch gibt, ja, und es gibt natürlich noch ein paar andere Sachen, wenn man beispielsweise über einen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung Freibeträge auf der Lohnsteuerkarte hat, aber die meisten müssen eben nicht abgeben können. Allerdings abgeben, hier nochmal ein Appell, man bekommt im Schnitt etwa 1200 Euro zurück, leider die meisten, die freiwillig abgeben, weil sie beispielsweise nur Kapitaleinkünfte und nicht selbstständige Arbeit haben, da bekommt man so zwischen 100 und 1000 Euro zurück, die meisten, die da eine Erstattung bekommen, aber lohnt sich schon, das heißt, nur wenn man nicht abgeben muss, ja, kann es sich trotzdem lohnen.
Aber lass uns das vielleicht mal für die Zuhörer, die jetzt das hören und sagen, um Gottes Willen, 31. Juli, sich denn jetzt wirklich abgeben, nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen. Du hast gerade gesagt, eigentlich Arbeitnehmer sind ja hier fein raus, weil der Arbeitgeber die Lohnsteuer abführt und wenn man jetzt keine Besonderheiten hat, ist es das dabei dann auch, dann kann man das Ganze freiwillig tun. Ob sich das lohnt, werden wir auch gleich nochmal am Ende des Podcasts aufklären, ja, also bleibt dran, um auch das für euch zu erfahren. Aber wenn man jetzt wissen will, muss ich abgeben, geht es natürlich immer darum, habe ich irgendwas außer der Reihe? Da hast du gerade schon die Punkte genannt, Lohnsteuerklasse gewechselt, ja, weil man verheiratet ist und man sagt, okay, einer in der Ehe verdient mehr als der andere, deswegen haben wir die Lohnsteuerklasse gewechselt. Ein Zweitjob ist relevant und bist du schon auf die steuerfreien Einnahmen eingegangen, die können wir vielleicht auch noch nennen, ja, also wenn man Arbeitslosengeld bekommen hat, Kurzarbeitergeld, Elterngeld, die sogenannten Einkünfte, die eigentlich steuerfrei sind. Da zahlt man keine Lohnsteuer oder Einkommensteuer drauf, aber sie erhöhen halt den Steuersatz, weil sie dem sogenannten Progressionsvorbehalt unterliegen. Das kann auch ein Problem sein, zumindest wenn man da einen gewissen Betrag überschreitet.
410 Euro pro Jahr, das ist gleich mal überschritten, auch beim Elterngeld. Und das wundert dann viele, weil viele denken, Elterngeld ist steuerfrei. Ist es ja auch, ja. Aber durch diesen sogenannten Progressionsvorbehalt kann es dann trotzdem zu Nachzahlung kommen. Und dann heißt es ja, warum? Elterngeld ist doch steuerfrei. Ja, ist auch steuerfrei, aber erhöht eben den Steuersatz auf die anderen Einkünfte und wird da mehr oder minder indirekt dann besteuert. Ja, es gibt ein paar Fälle. Ich meine, die häufigsten Fälle sind wahrscheinlich nicht, weil man jetzt noch irgendwie einen Nebenjob hat, weil die meisten sind Minijobs. Klar, wenn man in der Steuerklasse 6 ist, muss man dann eine abgeben, ob man will oder nicht. Aber klar, wenn ich jetzt natürlich eine Immobilie vermiete, beispielsweise eine Wohnung, dann muss ich auch eine Einkommensteuererklärung abgeben, Anlage V ausfüllen und dementsprechend auch werde ich dann gezwungen, Einkommensteuererklärung abzugeben. Genauso, wenn ich jetzt gewerbliche Einkünfte habe, freiberufliche Einkünfte, vielleicht Land- und Forstwirt bin. Oder auch, und das ist dann auch wieder ein häufiger Punkt, wenn ich jetzt bei einem Broker bin, der außerhalb von Deutschland sitzt, vielleicht sogar außerhalb der EU sitzt, und dann eben nicht die Kapitalertragssteuer abführt, wenn ich beispielsweise Aktien handle, dann kann es sein, oder dann ist es so, wenn jetzt da Einkünfte vorliegen, die eigentlich hätten versteuert werden müssen und die eben nicht der Kapitalertragssteuer unterworfen sind, sprich einfach nicht mit der deutschen Abgeltungssteuer dann direkt vom Broker oder von der Bank ans Finanzamt abgeführt worden sind, dann muss ich auch eine Einkommensteuererklärung abgeben. Selbe gilt, wenn ich jetzt irgendwie Einkünfte, sonstige Einkünfte aus Gold, Krypto und so weiter und so fort habe, wenn ich eben dieses einjährige Haltejahr bei den sonstigen Einkünften beispielsweise bei Krypto unterschritten habe. Und auch so,
noch gibt's die ja.
Noch gibt's die, ist aktuell geplant, abgeschafft zu werden, aber ich tippe jetzt mal, dass man zumindest 2026 noch seine Krypto steuerfrei verkaufen kann, auch als Rentner. Da ist es auch so, wenn man jetzt den Grundfreibetrag übersteigt mit seinen steuerpflichtigen Einkünften, dann muss man auch eine Einkommensteuererklärung abgeben. Jetzt durch die Rentenerhöhung, die letztes Jahr stattfand und auch dieses Jahr wieder zum 1. Juli, da rutscht natürlich auch mehr Rentner, Rentnerinnen in die Bredouille, da eine Einkommensteuererklärung abgeben zu müssen. Und selbst wenn ich alles nicht erfülle, wenn das Finanzamt zu einem kommt und sagt, hey, wir hätten gerne, dass du eine Einkommensteuererklärung abgibst, weil sie vielleicht irgendwo gehört haben, man hat noch irgendwelche Einkünfte gehabt, dann kann es auch sein, dass man abgeben muss, weil wenn das Finanzamt einem zur Abgabe aufgefordert hat, ist es auch ein Grund. Ja, also.
Ja, und dann kann es natürlich sogar so sein, wenn man aufgefordert wird vom Finanzamt, dass auch andere Fristen gelten. Also selbst wenn man vielleicht einen Steuerberater hat und eigentlich bis zum 1. März Zeit hat, kann es eben auch sein, dass das Finanzamt kommt und sagt, nee, wir hätten deine Erklärung gern schon bis Oktober oder so. Ist auch denkbar.
Ja, absolut.
Ja, ich meine, da sind ja jetzt doch einige Fälle, bei denen man steuererklärungspflichtig wird, ja. Also sicherlich viele Arbeitnehmer, bei denen ist es nicht der Fall, aber sind ja doch, also letztendlich kann man sich, glaube ich, merken, sobald irgendwas neben dem Job noch gemacht wurde, was kein Minijob ist oder Zusatzeinnahmen kamen, selbst wenn man denkt, sie sind steuerfrei, muss man mal darüber nachdenken, eine Steuererklärung abzugeben. Problem ist jetzt natürlich, wenn man das nicht macht, ist das natürlich schon ein Problem, weil mittlerweile das relativ streng ausgestaltet ist. Sobald man zu spät ist, gibt es einen Verspätungszuschlag. Ja? Der beträgt 0,25% der festgesetzten Einkommensteuer. Da könnte man jetzt denken, ja gut, 0,25%, was soll das schon? Ich habe ja eh nicht viel nachzuzahlen, aber es sind eben auch mindestens 25 Euro im Monat. Und da, wenn man dann plötzlich 2-3 Jahre später vom Finanzamt den Brief bekommt, übrigens, du hättest die Steuererklärung abgeben müssen. Und hier sind dann gleich mal für 24 Monate 25 Euro pro Monat Verspätungszuschlag, dann ist das Erwachen auch groß oder der Ärger. Deswegen macht es schon Sinn, das für sich mal zu durchdenken, ob man hier nicht runterfällt. Immerhin, der Verspätungszuschlag ist höchstens auf 25.000 Euro gedeckelt. Und ja, früher war das mal noch so, da war das so eine Kann-Vorschrift. Ne? Da war es eigentlich so, wenn man jetzt das erste Mal zu spät abgegeben hat, dann konnte das Finanzamt noch ein Auge zudrücken. Da war das eher so eine Ermessensentscheidung. Jetzt ist das Gesetz da eher so ausgestaltet worden, dass das wie so eine ganz normale Rechtsfolge ist. Also du gibst zu spät ab. Und der Verspätungszuschlag ist eigentlich klar. Es gibt so ein bisschen Hoffnung. Also es gibt jetzt auch von der Rechtsprechung so ein paar Fälle, die ganz interessant sind, weil die Frage ist ja immer, wieso soll man eigentlich einen Verspätungszuschlag zum Beispiel zahlen, wenn man zu spät abgibt und man ist vielleicht zur Abgabe verpflichtet, weil man auch noch zusätzliche Einnahmen hatte. Aber trotzdem kommt am Ende raus, dass man eigentlich Geld vom Finanzamt zurückbekommt. Ja, und jetzt stell dir die Situation mal vor, du gibst deine Steuererklärung zu spät ab, machst sie dann aber irgendwann, kriegst Geld vom Finanzamt zurück. Das heißt, du hast ja dem Staat deine Steuererstattung einfach noch ein bisschen länger gegeben und der konnte mit dem Geld arbeiten und trotzdem sollst du einen Verspätungszuschlag zahlen. Und genau für diese Fälle kann man sich im Zweifel bei der Rechtsprechung dann auch ganz gut orientieren und sich dagegen wehren, falls man jetzt doch einen Verspätungszuschlag ganz automatisch bekommt, obwohl man eigentlich eine Erstattung bekommt. Dann ist nämlich die Frage, wozu ist eigentlich der Verspätungszuschlag? Es gibt ja gar keinen Schaden für den Staat. Also da hat man dann ganz gute Argumente, sich dagegen auch zu wehren.
Und man könnte natürlich auf die Idee kommen, dass man sagt, okay, jetzt habe ich beispielsweise, lag im Krankenhaus, ja, die letzte Juliwoche und konnte gar nicht meine Einkommensteuererklärung machen. Und der Arzt hat auch gesagt, schonen Sie sich und bescheinigt es einem noch schriftlich. Dann habe ich eine Chance zumindest, dass ein Antrag auf eine Fristverlängerung genehmigt wird, ist aber kein Selbstläufer, aber wenn ich beispielsweise im Krankenhaus liege, dann könnte es sein, dass es durchgeht, ja, oder ist sehr wahrscheinlich, dass es durchgeht, wenn man jetzt einfach nur sagt, ja, ich wollte jetzt nochmal am Badesee, dann wird es schwierig.
Ich musste das WM-Finale gucken und konnte deswegen meine Steuererklärung nicht machen.
Na.
So. Ja, die Frage ist ja auch, ob sich das denn lohnt, wenn man jetzt schon absehen kann, man schafft es nicht rechtzeitig, ob sich ein Antrag auf Fristverlängerung lohnt. Ich weiß ja nicht, hier hören ja auch viele Finanzbeamte zu, wie ihr das seht, würde mich eigentlich immer interessieren, das mal von eurer Seite zu erfahren, weil früher, auch von ein paar Jahren, bevor das mit dem Verspätungszuschlag so verschärft wurde, sage ich mal, das Gesetz, da war eigentlich gang und gäbe in den Steuerkanzleien, dass du da hunderte Briefe an das Finanzamt rausgeschickt hast von allen Steuererklärungen, die du nicht rechtzeitig geschafft hast. Antrag auf Fristverlängerung, Überlastung, wir schaffen es gerade nicht, bitte verlängert die Frist. Und allein dadurch, dass man das eben rausgeschickt hat, hatte man dann eben oft auch ja ein gutes Argument. Also es ist einfach stillschweigend auch verlängert worden, die Frist. Ich muss sagen, dass wir das tatsächlich manchmal noch machen, also in ausgewählten Fällen. Und das irgendwie immer noch so läuft manchmal, dass man dann einfach stillschweigend die Frist auch verlängert bekommt oder man eben sogar mit einem freundlichen Anruf dann auch die Zusage bekommt, aber man schon auch jetzt irgendwie einen nennenswerten Grund vortragen muss. Andererseits gibt es auch Fälle, in denen bringt der Antrag auf Fristverlängerung eigentlich nichts. Also ich würde jetzt sagen, es kommt so ein bisschen darauf an, die Zeiten, in denen man als Kanzlei einfach für alle Mandanten, die es betrifft, die Schreiben sinnlos rausgeschickt hat, die sind, glaube ich, so ein bisschen vorbei. Also wir machen das nicht mehr so, weil die Erfahrung zeigt, dass es auch nicht mehr so viel bringt oder dass immer wieder man auch so in der Literatur lesen konnte. Ich weiß nicht, falls jemand Interesse hat, uns mal seine Meinung als Finanzbeamter zu mitzuteilen, würde mich das zumindest interessieren, ob euch diese Schreiben auf Fristverlängerung eher nerven oder sogar ihr das empfehlen würdet, das zu machen. Fände ich ganz interessant.
Und wenn das Finanzamt dann ganz böse wird, dann können sie sogar noch Zwangsgelder androhen.
Ja, tatsächlich gibt es das auch gar nicht so selten. Und interessanterweise führt das dann doch auch manchmal dazu, wenn es jetzt vielleicht auch an den Steuerpflichtigen liegt, dass die Unterlagen nicht eingereicht wurden, dass man dann plötzlich doch die fehlenden Belege noch bekommt. Und kann ich auch wiederum so aus meiner Erfahrung berichten. Und das Interessante ist ja, selbst wenn das Zwangsgeld festgesetzt wird, dann gibt es ja irgendwann eine Fälligkeit. Ja, da steht jetzt drin, ja, du hast das jetzt nicht abgegeben und du musst jetzt ein Zwangsgeld zahlen, weil, ne, dass wir eben festsetzen, wenn du es bis dann und dann nicht abgibst. Und wenn du es nicht machst und gibst es trotzdem nicht ab und dann wird das Zwangsgeld festgesetzt, kriegst die Zahlungsaufforderung. Und selbst wenn du dann immer noch in dieser Zeit, in der die Zahlungsaufforderung in der Welt ist und die Frist für die Zahlung noch nicht abgelaufen ist, wenn du dann immer noch deine Steuererklärung abgibst, ist das ganze Zwangsgeld wieder hinfällig. Also hat man hier dann nochmal doppelt und dreifach letztendlich die Chance, die Situation zu bereinigen. Aber ja, kommt eben vor und ist vielleicht auch in manchen Situationen dann kommt immer darauf an, woran es liegt. Ja, aber ich meine, es geht ja auch um die Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Und wenn es so allgemeine Fristen für die Abgabe gibt, ist es ja auch zielführend, dann dafür zu sorgen, dass das alle Steuerpflichtigen genauso trifft. Da ist das Zwangsgeld sicherlich hin und wieder mal ein geeignetes Mittel, das auch durchzusetzen.
Und wenn man gar nichts macht und gar nichts abgibt, ja, gibt es so ein paar Selbstständige, die das machen, dann könnte es sogar sein, ja, wenn man alle Fristen reißt, das Zwangsgeld ignoriert, dass das Finanzamt dann auch zumindest wenn man gar nichts macht, dazu kommt, dass sie schätzen und selbst dann sagen, was waren denn die Einkünfte und dementsprechend auch die Steuer schätzen. Ja, das kann natürlich im Worst Case auch passieren.
Ja, das stimmt. Und hier muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man eine Schätzung vom Finanzamt bekommt, also es gibt einen Steuerbescheid, der ist geschätzt, weil man seine Steuererklärung nicht abgegeben hat, dann denken ja viele, ja gut, jetzt ist es halt erledigt, die haben das jetzt geschätzt. Die Schätzung ist vielleicht auch ganz human ausgefallen, ich muss ja gar nicht so viele Steuern zahlen, kann ich mich zurücklehnen, das Jahr für mich gedanklich abhaken. Und das ist natürlich eine große Gefahr, ehrlich gesagt, weil wenn man tatsächlich höhere Einnahmen hatte und dann diese Schätzung so hinnimmt und dagegen nicht vorgeht, ja, also nicht sagt, hey, okay, danke für die Schätzung, aber übrigens, ich hatte ja viel mehr Gewinn, ich müsste euch eigentlich noch viel mehr Steuern zahlen, als ihr geschätzt habt, dann begeht man genau genommen ja eine Steuerhinterziehung, weil man einerseits die Steuererklärungspflicht nicht erfüllt hat und dann eben, selbst wenn diese Schätzung vom Finanzamt kommt, diese tatsächlichen Zahlen, die man erwirtschaftet hat, nicht mitteilt und das Ganze nicht richtig stellt. Mhm. Da will ich also so ein bisschen vorwarnen, wenn man jetzt vielleicht auch wegen viel Stress im Job, kritische finanzielle Situation, das ganze Thema hinten anstellt, dass man sich mit der Schätzung dann nicht zu sicher fühlt. Das entbindet einen nicht davon, die Steuererklärung tatsächlich abzugeben. Und das ist natürlich besonders ein Problem, wenn man höhere Einnahmen hatte oder Gewinne als eigentlich geschätzt. Und worauf man auch achten muss, wenn die Schätzung zu hoch ist, dann ist es ja so, dass da gibt es ja den Schätzbescheid, dann gibt es da eine Einspruchsfrist. Die ist ja ein Monat. In der Zeit kann man dann sagen, hey, Moment, das, was ihr hier geschätzt habt, für mich ist gar nicht richtig. Ich hatte eigentlich viel weniger Gewinn. Ne? Oft ist die Schätzung ja tendenziell doch ein bisschen höher als in den Jahren zuvor, beispielsweise, um so eine gewisse Unsicherheit mit abzubilden. Dann müsste man eben einen Einspruch einlegen. Und wenn man das nicht macht, ist ganz entscheidend, also dass, wenn man so einen Schätzbescheid in die Hand bekommt, muss man erstens gucken, wie viel wurde geschätzt und aber auch, ist dieser Steuerbescheid unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergangen. Das ist ja so ein, ne, da ist der Bescheid in der Welt, die Steuer wird festgesetzt, aber gleichzeitig steht da eben mit drin, okay, der Steuerbescheid kann jederzeit wieder geändert werden, ja, weil es eben diesen Vorbehalt der Nachprüfung gibt. Und dementsprechend kommt man da auch immer wieder ran und kann das zu hohe Ergebnis wieder reduzieren, indem man dann einfach einen Antrag stellt. Und wenn dieser Vorbehalt der Nachprüfung natürlich nicht drin ist, kommt man da nicht so einfach rein und dann muss man eben unbedingt in den ersten 4 Wochen den Einspruch einlegen. Das ist, glaube ich, auch noch zum Thema Schätzung ein ganz wichtiger Merksatz, oder?
Absolut, ja. Aber jetzt nehmen wir mal an, man macht vielleicht auch freiwillig die Einkommensteuererklärung. Wie gesagt, wir haben es am Anfang gesagt, kann man es 4 Jahre rückwirkend machen, also 2025 noch bis 2029. Und wenn man jetzt Verlustvorträge hat, man hat beispielsweise ein Masterstudium gemacht, was weiß ich, 2019 beispielsweise, kann man immer noch rückwirkend zurück, nämlich 7 Jahre. Ja, da hat man 7 Jahre Zeit und nicht nur 4 Jahre bei Verlustvorträgen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Also falls jetzt jemand erwischt, der beispielsweise eine Zweitausbildung, Masterstudium oder ähnliches gemacht hat, der kann die Verlustvorträge sogar noch 7 Jahre nutzen.
Okay, also kann man sich ein bisschen Zeit lassen, ja. Und die Frage ist, lohnt sich das Zeit zu lassen? Ich meine, aktuell ist der Zinssatz, den man bekommt, ne, wenn man sich jetzt wirklich beispielsweise, erwartet eine Steuererstattung von 5.000 Euro und sagt jetzt eben, ach komm, das mache ich später, ich kriege ja auch noch Zinsen vom Finanzamt, dann muss man sich natürlich überlegen, die Zinsen sind jetzt 1,8% pro Jahr ohne Zinseszinseffekt. Gibt es, glaube ich, bessere Angebote, ne, momentan auf dem Markt?
Ja, ich meine, die Zinsen sollen ja wieder steigen, aber aktuell zumindest für die aktuellen Verzinsungszeiträume eben 1,8% pro Jahr. Also ja, lohnt sich jetzt nicht extra das rauszuzögern. Vielleicht, wenn der Zins erhöht wird, aber früher gab es ja lange 6% pro Jahr, da hat es sich noch gelohnt. Ja, aber heutzutage ist das Finanzamt nicht mehr so die beste Bank, was die Geldanlage angeht. Dafür geht es gegebenenfalls schneller. Ja. Zum 1. Juli hat man ja die Ein-Klick-Steuererklärung eingeführt über mein Elster Plus. Ich habe da mal letztes Jahr, als es geplant wurde, mal einen TV-Beitrag gemacht. Und da war auch praktisch der größte Kritikpunkt, dass man natürlich auch so ein bisschen vermittelt, dass man halt nichts mehr eintragen muss, einfach abgibt mit so einem Klick und dann ist alles getan. Aber wenn ich beispielsweise haushaltsnahe Dienstleistungen habe, ich habe eine Putzkraft engagiert oder ich habe eine Rechnung von einem Handwerker bezahlt und bekomme dann jeweils eben von den zwei Fällen 20% zurück, maximal 1.200 Euro für einen Handwerker und maximal 4.000 Euro für die haushaltsnahe Dienstleistung, dann muss ich das natürlich noch eintragen. Und wenn ich das so automatisch abgebe mit einem Klick, dann ist es eben nicht drin. Also es fehlt einiges, also alles, was das Finanzamt nicht an Daten vorliegen hat. Und da ist zum Beispiel sogar die Arbeit Nehmerpauschale für also die Pendlerpauschale ist da auch drin, die Entfernungspauschale muss man auch selber eintragen. Also wenn man einfach nur ungesehen da mit diesem einen Klick die Einkommensteuererklärung abgibt, kann sein, dass man natürlich da ordentlich Geld auf der Straße liegen lässt.
Ja, ja, das stimmt. Ich muss aber trotzdem eine Lanze dafür mal brechen. Ich finde das natürlich ganz gut, weil ich sag mal, wir Steuerberater, wir haben das ja schon seit einigen Jahren. Das heißt ja vorausgefüllte Steuererklärungen, die konnten wir ja immer schon nutzen. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil gewesen. Überleg mal, du hast da hochqualifizierte Steuerfachleute gehabt, die dann irgendwelche Lohnsteuerbescheinigungen abgetippt haben früher, ne? Also links der Zettel, wo die Zahlen, das Gehalt drauf stand und rechts dann ein Programm, wo du das Ding eingetippt hast, so ein Quatsch eigentlich, ja. Und ich weiß gar nicht, das geht ja jetzt wirklich schon seit einigen Jahren, dass wir eben sagen können, okay, wir als Steuerkanzlei haben eine Vollmacht und wir dürfen den Mandanten vertreten. Deswegen, Finanzamt, gib uns mal die Daten, die du über den Mandanten eh gespeichert hast und ja, die wollen wir sehen. Und dann gibt es natürlich bei uns, wir nutzen das über DATEV, eine technische Lösung, wo du einfach sagen kannst, du rufst die Daten elektronisch ab und dann werden die schon in den entsprechenden Kästchen im Steuererklärungsvordruck eingetragen. Und das ist natürlich eine super Hilfe, weil sich deine Arbeit dann nicht mehr darauf beschränkt, irgendwelche Daten abzutippen. Ich finde das immer furchtbar, sowas zu machen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe in der Branche, das war für mich, dachte ich, wo bin ich denn jetzt? Ich dachte, ich bin hier hochqualifizierte Steuerfachkraft und ich tippe hier und die Realität sah so aus, dass ich nur irgendwelche Dinge von links nach rechts eingetragen habe. Also ganz furchtbar. Und jetzt ist das automatisch, also schon seit langem. Und das ist natürlich toll, dass das jetzt nicht nur den Steuerberatern zugutekommt, sondern dass auch jeder Hinz und Kunz sozusagen, jeder Steuerpflichtige das nutzen kann. Wobei ich jetzt auch wieder sagen muss, also ich.
Bei jeder stimmt auch nicht ganz, weil ja. es geht nur für ledige Kinderlose, ja. Also die Kinder, das bist du raus, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, ausschließlich mit Arbeitslohn. Und dann auch für Rentner, Rentnerinnen. Also keine Vermietung, keine selbstständige Tätigkeit, keine weitere Einkunftsarten, keine Kinder. Ja, dann kannst du es machen, aber leider auch nicht für jeden Hinz und Kunz, so, sondern man braucht dann schon gewisse Voraussetzungen und auch dann natürlich einen Elster-Account.
Hast du das mal gemacht? Hast du es dir mal angeguckt?
Also ich habe das mal angeguckt, ja, ich habe es jetzt selber nicht abgegeben, ja, weil, ja, also, ist aus meiner Sicht ein bisschen fahrlässig. Also ich kann es eh nicht machen, wegen Vermietung beispielsweise. Ja. So, da habe ich noch ein paar selbstständige Einkünfte. Und das heißt, ich kann es eh nicht machen. Ich habe es mal angeguckt, aber jetzt nicht für mich selbst. Im Rahmen vom TV-Dreh damals habe ich mir auch mal die Voraussetzungen etc. Angeschaut. Und da war, also mein größter Kritikpunkt ist eben, ja, dass halt viele Sachen einfach nicht gemeldet sind. Und dann verführt es halt, wir haben jetzt gerade die Vorteile besprochen, aber klar, es verführt natürlich schon, da abzuklicken, weil man natürlich auch als Normalsterblicher auch keinen Bock hat, sich mit den Steuern zu beschäftigen, ist ja auch verständlich. So, und dann klickt man da drauf und hat vielleicht die Werbungskosten nicht ergänzt, hat die Sonderausgabe nicht ergänzt, hat die außergewöhnlichen Belastungen nicht ergänzt und auf einmal zahle ich halt irgendwie, also nicht 500 Euro mehr Steuern, die ich hätte nicht zahlen müssen, nur weil ich eben mit einem Klick die Steuererklärung abgebe. Das kann ein teurer Klick werden, ne?
Ich glaube, jede Steuerberaterkammer würde dich jetzt sofort als Referent einstellen nach dem Plädoyer dafür.
Meldet euch bei mir.
Das darf nur ein Steuerberater für dich machen. Aber ich will es nicht ins Lächerliche ziehen. Du hast sicherlich schon einen Punkt, man darf es nicht blauäugig machen. Und ich würde vielleicht noch ergänzen, das Elster ist jetzt nicht so besonders intuitiv. Also ich wüsste jetzt nicht, ich mache die Steuererklärung für meine Oma. Wenn ich jetzt sagen würde, hier Omi, du kannst selber mal bei Elster dich durchklicken, zeigt mir einen Vogel, ne? Und ich denke, es ist bei deinen Großeltern dasselbe.
Was witzig ist, dass er dir bei Elster einen Vogel zeigt.
Stimmt, ja. Aber also ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern läuft. Das wird ja immer so gehypt. Keine Ahnung, wenn man das so hört, so in Dänemark oder so, ne? Ist alles mit einer App oder in welchen Ländern das noch so ist, dass es eine Staats-App gibt, wo du dann alles machen kannst. Ich meine, Elster ist ja so gesehen auch irgendwie eine Staats-App, aber die ist halt wirklich alles andere als intuitiv. Das geht ja schon los, dass du da irgendwie ein Zertifikat brauchst, also so typisch deutsch wieder, dass erstmal den Zugangsberechtigungen letztendlich so hochgehoben, dass du eigentlich gar nicht als Laie so richtig da durchblickst, um dir überhaupt mal den Zugang zu verschaffen. Ist so mein, das ist das, was ich damals die Erfahrung damit gemacht habe, wenn man jetzt gerade jetzt nicht so IT-begabt ist oder so, ist das, glaube ich, nicht das Einfachste.
Ich habe meinem baden-württembergischen Finanzminister vorgeschlagen, eine baden-württembergische Steuer-App zu kaufen. Jetzt war aber ein Berliner Unternehmen schneller. Ja, so, ich meine, ist eigentlich schon lustig oder auch traurig, dass es gibt ja diese Steuer-Apps. Ja, so, man könnte ja, es wäre eigentlich ein leichtes, so eine gute Steuer-App einfach vielleicht zu kaufen. Ja, entwickeln weiß ich nicht, ob das so gut läuft beim Start.
Bitte nicht.
Aber man hätte jetzt einfach diese App kaufen können. So, ja, und dann hätte man eine gescheite App, aber ja, so tickt der Staat auch nicht. Aber es gab ja Möglichkeiten und ich glaube, am Ende hätte man so eine private App gekauft, hätte es dann dementsprechend, ich meine, die sind ja auch alle datenschutztechnisch und alles, sind ja nach den geltenden Standards, wäre es wahrscheinlich günstiger gewesen und besser gewesen als alles, was jetzt auf dem Markt ist vom Staat. Ja.
Ich frage mich auch, also da habe ich mich auch noch nicht mit beschäftigt, es wäre für diese Apps auch sehr schlau, wenn die eben auch diesen Zugriff bekämen auf die beim Finanzamt gespeicherten Daten. Ne?
Das haben sie. Ja. Okay. Also du kannst auch eine vorausgefüllte Steuererklärung dann über eine App deines Vertrauens machen. Spar mir jetzt mal die Werbung an der Stelle, ne? Aber du kannst das machen, es geht, also seit ein paar Jahren. Mittlerweile kannst du sogar so einfache Vermietungs- und Verpachtungsfälle auch über die App machen, also die entwickeln sich da schon weiter, ja, also geht schon und ist ja auch vollkommen legitim, weil du kannst da mal, keine Ahnung, 40, 35 Euro da in die Hand nehmen, spar dir wahrscheinlich viel Zeit und viel Kopfschmerz, wie wenn du dich da bei Elster durchklickst. Wobei man auch fairerweise sagen muss, auch wenn ich einen Werbekooperationsvertrag habe mit der App, so dramatisch ist Elster auch wieder nicht. Ja, du kannst dann schon dich da durchklicken. Da gibt es noch seit ein paar Jahren auch so eine Plausibilitätsprüfung, kannst das nochmal überprüfen und zeigst dir auch, wo hast du was vergessen beispielsweise. Das ist nicht ganz so komfortabel dafür, kostenlos. Ja, die Möglichkeiten gibt es schon. Ich glaube, wichtig ist, dass man eine Einkommensteuererklärung macht, aber das ist einmal so, diejenigen, glaube ich, die einen Steuerpodcast hören, liebe Grüße, die machen das so oder so. Mhm. Ja.
Also was ich vielleicht noch ergänzen kann, ich glaube auch durch diese ganze Verbesserung und diese Abrufe ist so ein bisschen, also nach meiner Einschätzung, auch der Markt so für private Steuererklärungen, die du als Steuerberater ausfüllst, ist ja tot, ist vielleicht zu viel gesagt, ne? Aber so für die einfachen Fälle kannst du dann irgendwie, ne, Rentnersteuererklärung für 100 Euro, okay, könnte man jetzt machen, müsste man dann super fließbandmäßig arbeiten, aber die meisten Steuerkanzleien, glaube ich, weiß nicht, also ist es zumindest bei uns, wir zielen jetzt überhaupt nicht mehr auf private Steuererklärungen ab, die jetzt als Kunden zu gewinnen, weil eben da stimmt das, glaube ich, so ein bisschen, dass dieser Beruf dann durch die zunehmende Digitalisierung und vielleicht auch Automatisierung, ne, die Daten sind eh schon im System, du kannst sie gleich verbinden und musst sie gar nicht eintippen, musst sie natürlich würdigen oder so und so, aber eigentlich bezahlt dich keiner dafür, irgendwelche Daten einzutippen. Das heißt, es ist die Luft wird dann natürlich auch irgendwie immer dünner, da ein ordentliches Honorar für zu bekommen. Und also wie gesagt, bei uns führt das dazu, dass wir private Steuererklärungen eigentlich gar nicht mehr als Mandanten gewinnen wollen und die teilweise auch gar nicht aufnehmen, es sei denn, es ist jetzt jemand, na, so ein baden-württembergischer Influencer mit verschiedensten Immobilien und Krypto-Trading und Goldhandel oder weiß nicht, was du noch so machst. Du wärst vielleicht noch bei uns in der Zielgruppe, ja, aber ansonsten So, naja.
So viel handle ich eigentlich gar nicht rum. Ja.
Gut, auch
buy and hold. Die Handelszeiten sind eigentlich vorbei. Ich hatte so, die Handelszeiten waren mehr mit 18. Ja. So, als damals Flatex mein Depot aufgemacht hat, da habe ich gedacht, jetzt steht mir die Welt offen.
Ja.
So, jetzt trade mal ein bisschen, werd zum Millionär und dann in Rente. Hat aber nicht so geklappt.
Ich glaube, man unterschätzt das auch immer, ne? Dass reich wirst du nicht mit ETFs. Also ETFs sind gut, um das einmal aufgebaute Vermögen dann irgendwie sinnvoll risikoarm
gemacht,
wachsen zu lassen.
Mit Knockout-Puts wird man auch nicht reich, obwohl ich es mal gedacht habe mit 18.
Ja. Es muss ja immer einen geben, der die Gegenposition einnimmt. Ne? Ja, der ist meistens ein bisschen professioneller und
wohl überlegter
als du. Ne?
Ja, ja, am Ende ist im Casino und die Bank gewinnt.
Na, richtig.
Ja.
Ja. Ja, aber man kann ja vielleicht noch, wenn wir noch mal ein paar Tipps geben für alle, die jetzt die Steuererklärung abgeben müssen.
Ich meine, vieles ist natürlich 2025 passiert, kann man nicht mehr ändern. Man kann jetzt nicht zurückreisen in die Zeit vor dem 1.1.2026 ins Jahr 2025 und dann nochmal die Sachen gerade rücken. Ich meine, was wir auch schon mal besprochen haben, man kann jetzt beispielsweise noch einen Investitionsabzugsbetrag bilden für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Das geht. Ich glaube, da können wir vielleicht die folgenden Shownotes nochmal verlinken, haben wir ausführlich besprochen. Aber viele Sachen sind eben, ich kann jetzt nicht in die Zeit zurückreisen und mir noch irgendwie einen Laptop kaufen. Aber für diejenigen, die sich beispielsweise einen Laptop gekauft haben, können wir ja mal das erklären und dann nochmal ein paar andere Punkte, auf die man achten sollte, bevor man dann vielleicht nächste Woche die Einkommensteuererklärung abgibt.
Ja, ich glaube, könnte vielleicht ja auch darum gehen, wenn man jetzt vor der Frage steht, lohnt sich das für mich überhaupt, mich mit dem Thema Einkommensteuererklärung zu beschäftigen? Ja, da könnten wir ja mal so ein paar Dinge durchgehen. Ich fange einfach mal an, ne, dass man halt überlegt, ja, wie viel Fahrtweg habe ich denn eigentlich zu meinem Betrieb? Da gibt es nämlich diese Entfernungspauschale, ja, mit 38 Cent je Kilometer. Und gilt so, also gilt ganz unabhängig vom Verkehrsmittel. Und da kann man einfach sozusagen diesen Betrag mal nehmen. Anzahl der Tage, Daumenregel 220 Tage im Jahr, wenn man jetzt nicht groß krank war oder extra ein Sabbatical oder so hatte, mal Kilometer, mal 38 Cent. Und dann hätte man jetzt zum Beispiel schon mal einen ersten wesentlichen Betrag. Und dann geht es natürlich immer darum, kommt man mit den Kosten, die man für seinen Beschäftigungsverhältnis hatte, über diesen Werbungskostenpauschbetrag von 1230 Euro. Ne? Und das ist so die erste Frage, die man sich stellen müsste. Und da könnte man mal zum Beispiel mit dieser Entfernungspauschale anfangen und sich überlegen, ja, komme ich da vielleicht allein schon auf 600, 700, 800 Euro, sodass es sich lohnt, über weitere Dinge nachzudenken.
Und bei Arbeitsmitteln, wenn wir gerade beim Beispiel Laptops sind, die sind ja seit ein paar Jahren in unbegrenzter Höhe dann sofort als Werbungskosten absetzbar. Früher musste man die Geräte mal monatsgenau dann über 3 Jahre abschreiben, konnte dann, wenn man beispielsweise im Dezember so einen Laptop gekauft hat, nur 1/36 absetzen. Die Zeiten sind, ja, Gott sei Dank vorbei. Man kann jetzt einen Computer, Laptop etc. und die dazugehörigen Peripheriegeräte, was weiß ich, wenn man noch einen Drucker hat, Monitor etc., sofort im Jahr der Anschaffung voll absetzen. Und das ist natürlich ganz gut, weil wenn man jetzt sich im Dezember noch, was weiß ich, ein MacBook oder so für 2000 Euro gekauft hat, dann sind diese Kosten eben voll in diesem Jahr drin und damit übersteigt man schon allein den Arbeitnehmer-Pauschbetrag. Jetzt abseits von Laptops und Computern, ja, gibt es die sogenannte GWG-Grenze, also geringwertige Wirtschaftsgüter. Die ist bei 800 Euro netto, also 952 Euro im Regelfall Ladenpreis. Alles, was bis dahin ist, auch wenn es kein Laptop ist, kann man dann auch sofort im Jahr der Anschaffung voll von der Steuer absetzen.
Wenn man vielleicht jetzt bei dem Hitzesommer darüber nachdenkt, sich eine Klimaanlage zu kaufen, wäre ja so die Frage, kann man die Kosten eigentlich von der Steuer absetzen? Und da müsste man letztendlich sagen, hat man ein häusliches Arbeitszimmer? Also wenn man beispielsweise im Homeoffice arbeitet, kann man natürlich die Kosten der Wohnungsmiete teilweise absetzen. Bedingung ist aber hier nach wie vor, dass man so einen abgegrenzten Raum hat, in dem man dann arbeitet. Ne? Diese Bedingungen sind natürlich immer noch zu erfüllen, dass es eben nicht nur ein Durchgangszimmer ist, in dem man sitzt oder am Küchentisch, sondern es muss eben ein abgrenzbarer Raum sein. Und dann wäre das ja zum Beispiel auch ein Thema, über das man nachdenken könnte. Letztes Jahr war es, glaube ich, nicht ganz so heiß wie in diesem Jahr, aber vielleicht ja auch ein Tipp für dieses Jahr, wenn man das Thema häusliches Arbeitszimmer hat. Das ist ja sowieso etwas, mit dem man schnell auf hohe Beträge kommt. Dann kann man da natürlich auch die Ausstattung in diesem Arbeitszimmer mit steuerlich geltend machen.
Ja, was gibt's sonst noch? Klar, Fortbildungskosten, da habe ich es vorhin schon angesprochen. Unterschied zwischen Erstausbildung und Zweitausbildung. Haben wir jetzt eine Erstausbildung gemacht, was ich ein Bachelorstudium zum Beispiel, dann kann man nur 6.000 Euro Sonderausgaben absetzen maximal. Bei der Zweitausbildung kann ich sogar Verluste erzielen. Also wenn ich beispielsweise ein Masterstudium hatte, vielleicht sogar dann ins Minus rutsche, dann kann ich diese Verluste vortragen und dann, wenn ich mal in weiteren Jahren habe, aus dem Job beispielsweise, kann ich die dann nutzen. Das vielleicht nochmal kurz zur Unterscheidung Erstausbildung, Zweitausbildung.
Das ist ganz wichtig für alle Studenten, die jetzt eben schon die Zweitausbildung machen, unbedingt eine Steuererklärung abgeben, um dann diese Verluste durch das Studium oder was auch immer dann die zweite Ausbildung ist, sozusagen zu parken. Also da muss dann ein Steuerbescheid ergehen, in dem das festgesetzt wird. Und dann nimmt man die eben mit, sammelt die an und wenn man dann den ersten Job hat, in dem das Gehalt richtig schön hoch ist, kriegt man sehr viele Steuern wieder, weil man eben die ganzen Verluste aus den vorherigen Jahren, in denen man nur Kosten hatte, Reisekosten, Ausstattung, Verpflegungsmehraufwendungen zum Beispiel, können wir noch sagen, wenn du mehr als 8 Stunden an einem Tag an einem anderen Ort bist, zum Beispiel in der Uni, das hattest du das letzte Mal erklärt, ne? Wenn du ein duales Studium hast zum Beispiel. Also super interessant. Ja, auch für Personen, die jetzt noch gar kein Einkommen haben, über die Steuererklärung nachzudenken.
Dann Klassiker ist die ganzen Beiträge zu den Renten-, Kranken-, Pflegeversicherungen. Ich meine, das kann man ja mit der vorausgefüllten Steuererklärung relativ easy eintragen. Das ging schon vor dem 1. Juli 2026, konnte man sich diese Beträge auch über Elster an die richtigen Stellen ziehen lassen. Das ist eigentlich ganz, ganz angenehm. Ja.
Das ging schon vorher. Das wusste ich gar nicht.
Das ging auch über Elster. Da konntest du die reinziehen. Das ist eigentlich ganz gut. Vor allem musst du da nicht gucken, auch wo trägst du es ein. Weil das eine ist ja die Daten irgendwie zu haben. Die hat man meistens ja so Papierbescheinigung. Aber das ist natürlich dann auch nervig, dann die Sachen wieder an die richtigen Stellen einzutragen. Also das ging schon vorher. Vielleicht noch außergewöhnliche Belastungen, wenn man jetzt irgendwelche Arztrechnungen hatte. Da gibt es ja so einen Eigenanteil, ja, den man erfüllen muss und erst drüber hinaus wirkt sich das dann aus. Also nur wenn man jetzt irgendwie eine Arztrechnung über, keine Ahnung, 50 Euro, die man selbst getragen hat, einreicht, dann ist man bei der zumutbaren Eigenbelastung noch nicht drüber, richtet sich nach Gesamtbetrag der Einkünfte und Kinderanzahl, meinen zwischen 1% und 7% des Gesamtbetrags der Einkünfte. Und dann kann sein, dass ich leider halt Arztrechnungen habe, aber das sich steuerlich nicht auswirkt.
Wie ist das jetzt, wenn man vielleicht, gibt ja gerade so einen prominenten Fall, der mit dem Thema Leihmutterschaft einige berufliche Probleme jetzt erzeugt hat? Wäre das was man in der Steuererklärung dann wenigstens geltend machen kann?
So, wie du weißt, ist es ja in Deutschland zumindest nicht erlaubt.
Ja, genau. Also interessant, tatsächlich gab es da auch schon Rechtsprechung dazu, weil das kann ja auch, ich weiß nicht, ob es in dem Fall, der gerade so durch die deutschen Medien geht, auch so war, aber zumindest kann ja so ein unerfüllter Kinderwunsch auch psychische Konsequenzen nach sich ziehen und dann eben zu einer Krankheit führen. Und natürlich ist dann die Behandlung dieser psychischen Erkrankung durch beispielsweise die dadurch, dass ein Kind entsteht, könnte man ja eben auch zu den Krankheitskosten zählen. Aber da hat zum Beispiel auch das Gericht gesagt, ja gut, in dem Moment, wo es in Deutschland nicht erlaubt ist, ist der Kostenabzug sowieso nicht zulässig, ja, weil man eben nicht für verbotene Dinge sozusagen einen Steuervorteil sich verschaffen kann, ne? Für künstliche Befruchtung hingegen, das ist ja ich kenne jetzt nicht die genauen Umstände, inwieweit das dann erlaubt ist, aber das ist ja eine andere Geschichte. Da wird ja nicht ein anderer Körper, wenn ich das zumindest jetzt medizinisch richtig einordne, genutzt, sondern wird nur nachgeholfen. Das können dann hingegen schon außergewöhnliche Belastungen sein, wenn halt ein Krankheitsbild vorliegt, ja. Und also es ist auch immer wieder interessant, wie eigentlich jedes brisante Thema irgendwo auch einen steuerlichen Aspekt hat.
Naja, also es geht ja auch bei Schönheits-OPs, ist es ja auch so. Es wirklich notwendig, ja, oder ist es halt nur wegen dem Aussehen, ja, da hilft natürlich so eine amtsärztliche Bestätigung, dass die OP notwendig ist. Und wichtig ist auch immer bei allem, was man sagen, die Kosten, die man selbst getragen hat. Also wenn man keine Kosten hatte beispielsweise, weil die Krankenkasse das übernommen hat, so, dann kann ich diese nicht vorhandenen Kosten dann auch nicht von der Steuer absetzen. Also bei allem, was wir gesagt haben, gilt dann nur, wenn man wirklich die Kosten selbst getragen hat. Genauso wie wenn wir jetzt auf die Arbeitsmittel gehen, also wenn das jetzt beispielsweise Arbeitgeber gestellt hat, die Kosten übernommen hat, dann gilt das nicht. Das ist nochmal vielleicht wichtig dazu zu sagen.
Genau.
Dann haben wir haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen, haben wir schon gesagt. Vielleicht dann nochmal ein Hinweis, wichtig, per Überweisung bezahlen. Barzahlung ist da ausgeschlossen. Aktuell kann man noch 20% der Steuerschuld oder des Betrages von der Steuerschuld abziehen, dann bekommt man das zurück. Also beispielsweise, was weiß ich, wenn man 2000 Euro haushaltsnahe Dienstleistungen hat, bekommt man dann 400 Euro zurück. Ja, wird über die Einkommensteuererklärung gemacht. Diese 20%-Grenze soll sinken auf 15%, zumindest beim Handwerkerbonus. Die haushaltsnahen Dienstleistungen, also beispielsweise Putzkräfte, werden dann nicht angefasst, aber für Handwerkerleistungen soll es künftig dann nur noch 15% geben. Das heißt vielleicht auch nochmal ein Tipp, nicht nur für diejenigen, die Steuererklärung machen, sondern dieses Jahr allgemein vielleicht, je nach Gesetzesänderung, dann seine Handwerkerrechnung noch dieses Jahr zu bezahlen per Überweisung, je nachdem, was kommt.
Gut, ja, dann haben wir noch die Kinderbetreuung, auf die könnten wir noch eingehen. Das ist ja auch gar nicht so uninteressant.
80% mittlerweile sind da abzugsfähig, bis zu 4.800 Euro pro Jahr und müssen dann auch unbar gegen Rechnung beispielsweise vom Babysitter, Tagesmutter, Kita erstattet werden. Und wichtig, dass man es eben vom Arbeitgeber, dass es gezahlt werden kann, und zwar in unbegrenzter Höhe. Also ich zahle zum Beispiel meinem Minijobber die Kindergartenbeiträge seiner Tochter. Da gab es eine Erhöhung bei der Absetzbarkeit der Betreuungskosten. Früher waren die bei 2/3 und 4.000 Euro und nicht bei 80% und 4.800 Euro. Christian, du weißt bestimmt, war das 2025, war da die Erhöhung schon? Oder war das erst 2026? Das muss ich gerade mal schauen, habe ich jetzt nicht. Hast du zufällig gerade auf dem Schirm? Kinderbetreuung, wann das erhöht wurde? 2025, ja, ab 2025 gilt die Grenze von 80% der Kinderbetreuungskosten und dem Höchstbetrag von 4.800 Euro, dann haben wir es richtig gesagt. Bei den Kapitaleinkünften, da haben wir schon gesagt vorhin, wenn man jetzt keinen deutschen Broker hat, sondern irgendeinen ausländischen Broker, der eben keine Kapitalertragssteuer abführt, dann muss man auch seine Zinserträge, Dividenden, ETF-Verkaufsgewinne etc. dann angeben. Ja. Hat natürlich den Vorteil unterm Jahr, dass man so einen Liquiditätsvorteil hat und dementsprechend den Zinseszinseffekt besser nutzen kann. Aber auch, was auch wichtig ist, wenn man beispielsweise Verluste hat, beispielsweise Aktienverluste, muss man aktiv werden, Christian.
Ja, genau. Also du hast ja vorhin gesagt, wie das ist, wenn man so mit Derivaten und so weiter handelt. Dass, jetzt stell dir vor, du hast so eine Situation, hast bei der Volksbank irgendwie so ein ganz konservatives Aktiendepot, da hast du Dividenden bekommen. Die musst du natürlich, da wurde die Kapitaltragsteuer abgezogen, die ist dir sozusagen erstmal verloren gegangen, die hast du nicht ausgezahlt bekommen. Und gleichzeitig hast du vielleicht bei deinem US-amerikanischen Broker mit Termingeschäften getradet und jetzt könntest du natürlich dann in der Steuererklärung hingehen und sagen, bei der einen Bank hatte ich eben Verluste und bei der anderen hatte ich Erträge und das möchte ich dann jetzt eben verrechnen und dann würdest du eben die Kapitaltragsteuer zurückbekommen. Und da gab es ja früher auch noch Grenzen, dass das eben nur bis 20.000 Euro ging beispielsweise, diese Verlustverrechnung, und das ist ja jetzt weggefallen. Das heißt, da kann man wirklich, wenn man irgendwie bei bestimmten Banken Verluste hatte, das noch mit ansetzen. Ein Problem ist, wenn man eben bei deutschen Banken bleibt, dass es da diese Verlusttöpfe gibt. Also das ist aus meiner Sicht eine hochkomplizierte Regelung, dass eben, wenn man bei der, ne, stell dir vor, du hast jetzt bei der Volksbank Gewinne gemacht und bei der Sparkasse Verluste, dann würdest du jetzt im ersten Moment denken, ja gut, kein Problem, gebe ich in der Steuererklärung an. Aber so einfach ist es eben nicht. Man muss dann, wenn man diese Verluste bei der Sparkasse oder von der Sparkasse in der Steuererklärung verrechnen will, muss man rein theoretisch dann so eine Verlustbescheinigung erstellen lassen. Ansonsten bleiben
immer Vorsicht bis zum 15.12. Richtig. Ja, genau. ganz wichtig.
Also das ist schon abgelaufen eigentlich, ne, für 25, das ist dann eben weg.
Ich finde es auch Wahnsinn, dass das laufende Jahr ist. Also du musst ja für 2025 in 2025 diese Verlustbescheinigung dann machen. Hintergrund ist wie immer, dass man nicht will, dass es doppelt genutzt wird. Da ist eben dieser 15. Dezember dann der entscheidende Stichtag. Da muss man eben den Antrag auf Ausstellung der Verlustbescheinigung bei der depotführenden Bank einreichen, dass man das eben dann verrechnen kann. Ich meine, gut, wenn man es jetzt vergessen hat, dann kann man dann dementsprechend die Verluste auch vortragen. Ja, dann werden sie eben ins nächste Jahr mitgenommen, beispielsweise bei der Volksbank, und dann dementsprechend mit späteren Gewinnen dann verrechnet. Also ganz verloren ist es nicht, aber klar, wenn man zwischen verschiedenen Banken Verluste verrechnen muss oder will, dann eben diesen 15. Dezember, finde ich auch eigentlich ein wahnsinniges Datum, dass man das schon im laufenden Jahr machen muss.
Ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube, das sind so die Punkte, wenn man die mal für sich durchgeht und dann entscheidet, okay, habe ich da was, sodass die Steuererklärung für mich Sinn machen könnte oder nicht.
Sonst einfach mal ausprobieren. Selbst bei Elster gibt es ja mittlerweile ein Berechnungstool, wo man dann sehen kann, was bekommt man voraussichtlich zurück. Und wie gesagt, bei den meisten lohnt sich's laut statistischem Bundesamt, und wenn nicht, hat man zumindest mal gelernt, wie man eine Einkommensteuererklärung macht. Das ist auch nichts, ja, wo man jetzt abgeschreckt
nicht
wird.
Nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber schadet
ja,
auch nicht.
Ja, ist jetzt nicht so eben, schadet auch nicht. Wollte gerade sagen, macht auch Spaß, aber habe dann selber gemerkt, als ich es überlegt habe, habe ich da gedacht, ja, das stimmt halt auch wieder nicht, wenn man mit Ilse die Sachen da einträgt. Aber da hat man zumindest mal ein bisschen was fürs Leben gelernt und kann sich bei anderen drüber aufregen, weil man kann sich immer erst aufregen, wenn man es selbst mal gemacht hat.
Gibt es denn eigentlich schon ein Claude oder ChatGPT Elster Plugin oder
ja,
so? Hast du da ach, schon
das wird, nee, ich habe da weiß ich nicht, aber das wird kommen. Ich meine, da könnte man ja auch mal eine Folge drüber machen, weil schon hochspannend auch, wie gut diese KI-Modelle mittlerweile sind. Claude, Fable 5 beispielsweise. Ja, also von dem her, ja, das, da könnte man ja auch mal eine
Folge. Was ich gesehen habe, das versuchen wir auch gerade zu implementieren, dass du Dativ zum Beispiel als MCP-Server dann anbinden kannst und dann eben auch sagen kannst, okay, guck mal in die Buchhaltung, guck dir mal nach folgenden Vorgehen, schau dir mal die Buchhaltung an auf Richtigkeit, weise mich auf Fehler hin und so. Also da ist natürlich schon einiges möglich, und ich glaube, das wird sicherlich auch, vielleicht wenn wir im nächsten Jahr diese Folge nochmal machen, Fabian, ja, dann besprechen wir noch den Claude-Prompt, mit dem man dann die Steuererklärung durchgeht.
Da sage ich dann, weiß noch, für die Steuererklärung 2025, da gab es sogar ein Buch von mir damals noch, so richtig ein Papier, sei doch nicht besteuert, konnten wir mit den Formularen 2025 jetzt noch damals im Juli 2026 seine Einkommensteuererklärung machen und da ein bisschen ins Buch schauen, dass man nichts vergisst und ein paar Steuerspartipps abholen. Ja, ist vielleicht dann 2027, wenn wir die Folge aufnehmen, wirkt es ein bisschen wie aus der Steinzeit. Aber geht noch, Werbung an der Stelle, aber kann man noch last minute bei Amazon bestellen und dann kann man nebendran, neben Elster, die Formulare dann entsprechend auch papierhaft anschauen und gucken, wo man was einträgt, wo man vielleicht noch ein bisschen Steuern sparen kann. Ist eigentlich schon Wahnsinn, wie schnell sich die die Welt entwickelt. Ja.
Wäre vielleicht eine gute Wissensgrundlage für so ein
Ja, ich habe auch überlegt, ich meine, das ist ja natürlich auch so, ich meine, mit Büchern, da verdienst du nur überschaubar Geld. Ich meine, dass es über 50.000 Mal verkauft wurde, ist eigentlich auch Wahnsinn, ja, für so ein Steuerbuch. Aber ich habe natürlich, ich bin gerade auch mit dem Verlag am Abstimmen, ist alles ein bisschen zäh. Ich habe halt einfach überlegt, ob ich das einfach halt free-mäßig raushaue. Probiere gerade den Verlag zu überzeugen, dass er doch eh nichts mehr damit verdient. Dass man das einfach so public macht. Und dann den KI-Modellen zum Fraß vorwirft. ich glaube, das ist heutzutage die sinnvollere Variante, aber es ist natürlich schon ja alles Wahnsinn, wie schnell sich das entwickelt. Ja, es ist schon Wahnsinn, ja, auch was jetzt Newsletter angeht und so weiter. Da muss man natürlich schon wirklich schauen, wie macht
Willst
man, wo macht man.
Willst du mir etwa sagen, dein Newsletter ist KI-generiert?
Nee, der ist tatsächlich nicht KI generiert, aber da muss ich fairerweise auch sagen, habe ich natürlich auch schon überlegt, zumindest mal im ersten Schritt das zu automatisieren. Noch ist er wirklich nicht KI generiert, aber jo, wer weiß, was so kommt.
Aber ich finde das wiederum andererseits, heißt das Human Maxing oder so? Also dass das halt auch so ein gewisser Trend ist, dass man halt sagt, okay, es gibt so viel KI-Schrott letztendlich auch im Social-Media-Bereich oder so. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt, ich höre ja immer hier den Podcast Morning Briefing, Gabor Steingold hören vielleicht viele andere auch, die haben jetzt so ein, die bringen jetzt so ein KI-Aktien-Newsletter raus, KI-Podcast zum aktuellen Börsengeschehen. Wo ich mich frage, das ist doch sinnlos. Also wer will denn so einen KI-generierten scheiß Newsletter hören über das Börsengeschehen? Du willst das doch von einem Mensch eingeordnet haben und nicht von einer KI-Stimme. Also das ist so mein Gefühl, wo ich so denke, okay, manchmal wird es dann auch, geht es völlig in die falsche Richtung. Oder also für mich wäre das, ist das klar, dass das nicht zum Erfolg ist. Wir können ja auch sagen, Fabian, ab nächste Folge wird es alles KI-generiert hier, der Podcast. Ich würde vermuten, dass das sich dann weniger Leute anhören, als wenn man dann einfach so ein bisschen selber spricht und seine eigenen Gedanken hier mit einwirft.
Ja,
ja. Das ist dann wieder so ein bisschen das, wo das dann vielleicht auch überdreht wird, ja.
Ja. Lass uns vielleicht das echt nochmal in einer extra Folge philosophieren. Ja, ich habe neulich auch, war bei Daniel Jung vom Fraunhofer Institut ein Professor da, der so auch im Bereich Informatik, KI forscht und lehrt. Der hat schon gemeint, Steuerberater sind bald tot, aber glaube ich nicht dran. Aber das ist vielleicht könnte man den einladen, wäre doch mal auch ganz interessant.
Und dann muss ich gleich hier beim Amtsgericht schon mal den Insolvenzantrag vorbereiten, oder wie?
Ich glaube, so schnell wird es nicht gehen. Ich glaube, die digitalen Vorreiter, so wie du auch einer bist, werden überleben, aber
so
vielleicht mal eine ganz spannende Podcast-Folge. Ja,
definitiv.
So,
ja.
Ich wurde heute für so einen AI-Club angefragt. Ja, es ist schon eine wahnsinnige Geschichte. Also auf jeden Fall glaube ich, das wäre Thema für eine extra Podcast-Folge. Christian, machen wir das mal und dann gucken wir mal. Wird auf jeden Fall nicht langweilig hier. Also Podcast
so
weiter schicken, abonnieren etc. Mach's gut.
Und KI-frei. Ciao, ciao, tschüss.
Ja, so ist es. Ja. Wir sind noch echt hier. Ja.
Ciao.
Ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.